SRF 1.
«12.30 Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Spionage in der Schweiz alltäglich», sagt Bundesrat Cassis. Aber
mit Russland hat es jetzt eine gewisse Eskalation stattgefunden und wir haben bereits während diesem Jahr mehrmals bilateralen Kontakte gehabt.
Das nächste bilaterale Treffen ist dann gleich auch mit Russlands Außenminister Lavrov persönlich. Geldwäscherei? Bei Schweizer Banken kein Thema. Oder eben doch, bei der CS. Die Bank bekommt von der FINMA einen Aufpasser. Dann
the way this country is going right now, it's going backwards.
Mit Präsident Trump gingen die USA rückwärts, sagt der Wechselwähler. Ausgerechnet im konservativen US-Bundesstaat Texas. Bei den Zwischenwahlen für den Senat könnte diesmal ein Demokrat gewinnen. Darf der oberste deutsche Verfassungsschützer Maaßen im Amt bleiben oder wird er morgen abgesetzt? Wie auch immer, das Vertrauen in den deutschen Verfassungsschutz sei grundsätzlich beschädigt, sagt der Journalist und Autor Tanjew Schulz im Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Jeder vierte russische Diplomat in der Schweiz sei ein Spion, berichtete gestern die Sonntagszeitung. Sie stützt sich dabei auf Unterlagen des Nachrichtendienstes des Bundes. Heute nun gibt Außenminister Ignazio Cassis bekannt, dass die Schweiz mehreren russischen Diplomaten die Akkreditierung verweigert hat. So protestiert die Schweiz gegen die Aktivitäten russischer Spione. Bundesrat Cassis betont aber gleichzeitig, es gelte eine diplomatische Krise mit Russland zu verhindern. Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden.
Spionagetätigkeiten gehörten zum Alltag, sagt Bundesrat Ignazio Cassis. Aber das, was Russland betreibe, gehe über das übliche Maß hinaus.
Mit Russland hat es jetzt eine gewisse Eskalation stattgefunden und wir haben bereits während diesem Jahr mehrmals bilateralen Kontakte gehabt auf verschiedene Stufen, um ihnen klar zu sagen, dass wir solche Aktivitäten in der Schweiz nicht dulden werden.
Das Außendepartement hat den russischen Botschafter mehrmals zu Gesprächen über die nachrichtendienstlichen Aktivitäten einbestellt. Seit einigen Wochen schaut das Departement auch genau hin, was für Angestellte Russland auf der Botschaft beschäftigen will. Einigen Personen verweigerte es die Bewilligung.
Wir haben bereits einige Akkreditierungen nicht gegeben mit Russland. Das ist eine bereits erfolgte Tatsache in den letzten Wochen.
Das Außendepartement reagiert damit auf eine Häufung von Indizien, die darauf hinweisen, dass russische Spione in der Schweiz äußerst aktiv sind. So berichteten Zeitungen vergangenen Freitag, zwei russische Agenten seien im Frühjahr in den Niederlanden festgenommen worden. Sie hätten einen Cyberangriff auf das Chemielabor in Spiez geplant. Der Schweizer Nachrichtendienst bestätigt diesen Fall. Im aktuellen Sicherheitsbericht schreibt der Nachrichtendienst ferner, bei einem Staat bestehe die Annahme, dass er mehr als ein Viertel seines diplomatischen Personals mit nachrichtendienstlichen Tätigkeiten betraue. Die russische Botschaft bestreitet die Anschuldigungen allesamt. Die Schweiz könne solche Aktivitäten nicht tolerieren, sagt Bundesrat Ignazio Cassis. Gleichzeitig gelte es aber zu verhindern, dass die Spionageaffäre die Beziehungen mit Russland zu stark belaste.
Es darf zu keiner diplomatischen Krise kommen. Wir schauen mit allen Ländern, mit denen wir solche Probleme haben, dass wir offen genug und transparent genug sind, damit sie verstehen, wir können das nicht dulden. Und dann haben wir auch eine Eskalation, die stattfinden kann. Aber auf der anderen Seite ist es unsere neutrale Rolle, auch mit diesen Ländern weiterhin einen kritischen, aber offenen Dialog zu haben.
Diesen Dialog will Bundesrat Ignazio Cassis nächste Woche führen. Er plant, den russischen Außenminister Sergej Lavrov zu treffen am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. Der Schweizer Außenminister möchte dort direkt mit Sergej Lavrov über die russische Spionagetätigkeit sprechen.
Priscilla Imboden. Wir bleiben beim Bundesrat. Zu den Meldungen mit Corinna Heinzmann.
Der Bundesrat wartet mit seinem Entscheid zur Lockerung der Waffenexporte, wie er mitteilt. Zuerst soll das Parlament über einen parlamentarischen Vorstoß in der Sache entscheiden. Die entsprechende parlamentarische Motion verlangt, dass nicht mehr der Bundesrat die Kriterien für Waffenexporte festlegen kann, sondern das Parlament. Der Bundesrat halte die geplante Lockerung für Waffenexporte nach wie vor für richtig, schreibt er. Aus institutionellem Respekt warte er nun aber den Entscheid im Parlament ab. Die Gegner des Gesetzes zur Überwachung von Sozialversicherten haben in Luzern ihre Abstimmungskampagne lanciert. Mit dem Referendum wollen sie der willkürlichen Überwachung den Riegel schieben, heißt es wörtlich in einer Mitteilung. Das Gesetz verletze die Privatsphäre der Menschen und stelle die Bevölkerung unter Generalverdacht. Das sogenannte Sozialdetektivgesetz war vom Parlament in der Frühjahressession verabschiedet worden. Es ermöglicht Sozialversicherern, Versicherte bei einem Verdacht auf Missbrauch überwachen zu lassen. Die Vorlage kommt am 25. November vors Volk. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB fordert für das kommende Jahr bis zu 2,5% höhere Löhne. Die anziehende Teuerung, die steigenden Krankenkassenprämien sowie die höheren Pensionskassenbeiträge müssten ausgeglichen werden, schreibt der SGB in einer Mitteilung. Außerdem habe sich die wirtschaftliche Lage stark verbessert. Eine weitere Forderung betrifft die Löhne der Frauen. Diese sollen stärker angehoben werden, um die Lohndiskriminierung zu korrigieren. Nach dem Taifun Mangkhut werden auf den Philippinen Dutzende Menschen vermisst. In der Stadt Itogon, nördlich der Hauptstadt Manila, seien bis zu 50 Menschen durch einen Erdrutsch verschüttet worden, teilten die zuständigen Behörden mit. Derzeit suchten Rettungskräfte im Schlamm nach Opfern. Dass noch Überlebende gefunden würden, sei sehr unwahrscheinlich. Der Taifun Mangkhut hat auf den Philippinen Dutzende Todesopfer gefordert. In China sind 4 Menschen gestorben. Der Internationale Währungsfonds IWF hat Großbritannien vor einem EU-Austritt ohne Abkommen mit Brüssel gewarnt. Sollte eine Einigung vor dem EU-Austritt Ende März des nächsten Jahres nicht gelingen, dürfte die britische Wirtschaft an Fahrt verlieren, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde heute in London. Als weitere Konsequenzen nannte Lagarde die Schwächung des britischen Pfunds sowie eine Erhöhung des Staatsdefizits. Großbritannien will am 29. März 2019 aus der EU austreten. Können sich London und Brüssel bis dahin nicht über die Austrittsdetails einigen, kommt es zu einem Brexit ohne Abkommen. Kubas neuer Präsident hat von einer Verschlechterung der Beziehungen mit den USA gesprochen. Unter US-Präsident Donald Trump habe die Aussöhnung beider Länder Schaden genommen, sagte Miguel Díaz-Canel in seinem ersten Fernsehinterview seit seinem Amtsantritt im April. Kuba verlange einen Dialog auf Augenhöhe. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte nach jahrzehntelanger Eiszeit zwischen den USA und Kuba eine Wiederannäherung an den kommunistischen Inselstaat eingeleitet. Trump hat später die Sanktionen gegen Kuba wieder verschärft. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne, über den Bergen und im Süden bilden sich Quellwolken, Regen fällt aber kaum. Morgen geht es im Norden ziemlich sonnig weiter, über den Bergen und im Süden hat es mehr Wolken und stellenweise muss mit Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen 24 bis 28 Grad.
Schon wieder eine Großbank, die unsauber geschäftet, dürfte sich manch ein Sparer gesagt haben bei der Meldung heute Vormittag. Diesmal hat die FINMA bei der CS Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei festgestellt. Bei der Credit Suisse haben interne Kontrollen versagt, gleich in 2 Fällen. In einem Fall ging es um die FIFA und die brasilianische Ölgesellschaft Petrobras. Im zweiten Fall geht es um einen nicht genannten ehemaligen Spitzenpolitiker, eine sogenannte politically exposed person. Frage an Jan Baumann. Die Fälle liegen ja ein paar Jahre zurück, der jüngste 4 Jahre. Da war doch die CS schon dran, die Geldwäscherei zu bekämpfen nach den neuen Richtlinien. Wo hat denn da die Kontrolle versagt?
Vereinfacht gesagt bemängelt die Finanzmarktaufsicht bei der CS 2 Dinge. Erstens fehlt die Übersicht. Es ist eben schwierig, organisatorisch, anspruchsvoll, in so einem großen Bankkonzern die Übersicht zu haben, zu behalten über sämtliche Kunden und deren Hintergrund. Das braucht viel Personal, Kontrollen, technische Hilfsmittel auch. Diese Mittel hat die CS zwar, aber sie hat in diesem Bereich zwar viel investiert, aber trotzdem wird sie nun kritisiert. Die FINMA sagt, der CS sei es nicht möglich, quasi auf Knopfdruck zu sagen, was sind alles problematische Kundenbeziehungen und dann eben konsequent die auch so zu behandeln. Der zweite Punkt scheint mir noch fast wichtiger. Es gab bis vor einigen Jahren bei der CS offenbar Leute, die reichlich dafür belohnt wurden, dass sie für die Bank interessante Kunden gewonnen haben, obwohl diese Kunden problematisch waren.
Gehen wir noch auf diesen zweiten Punkt ein. Ich habe hier einen Teil aus der Erklärung der FINMA. Ich zitiere hier über den einen Fall. Anstatt den Kundenberater wegen der Verstöße jedoch rechtzeitig und angemessen zu disziplinieren, honorierte die Bank den Kundenberater mit hohen Entschädigungen und positiven Mitarbeiterbeurteilungen.
Ja, genau, das ist dieser zweite Fall und der wirft meiner Ansicht nach eine grundsätzliche Frage auf, nämlich wie steht es um den Kulturwandel in der Bank, damit sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit die im Tagesgeschäft konsequent sich an die Regeln halten. Es nützt eben wenig, überall in der Bank interne Polizisten aufzustellen, die den Leuten auf die Finger schauen. Die Banker müssen auch in der Praxis spüren, es lohnt sich nicht, Geld aus unsauberen Quellen anzunehmen.
Bleiben wir noch einen Moment bei diesen internen Polizisten. Mit Tijan Thiam ist ein neuer Chef am Steuer. Er hat auch 800 Leute angestellt, die genau kontrollieren sollten, wie diese Geschäfte laufen. Wie genau nimmt es denn die CS heute mit diesem Vorsatz, Geldwäscherei zu bekämpfen?
Ja, ich denke, sie nimmt es sehr genau. Dem Top-Management ist klar, solche Fälle, wie sie jetzt von der FINMA bemängelt werden, die darf es eigentlich nicht geben in einer seriösen Großbank. Wenn sowas öffentlich wird, dann beschädigt das den guten Ruf. Das ist schlecht für das Image. Und das kann sich eine CS eigentlich gar nicht erlauben. Deshalb würde ich sagen, die Führung der Bank nimmt es sehr genau, aber sie hat nicht alle ihre Einheiten, nicht alle ihre Banker im Tagesgeschäft gut genug im Griff, punkto Geldwäschereibekämpfung.
Die FINMA schickt jetzt also einen Aufpasser in die CS. Was genau wird er da machen, außer noch schon mit seiner Präsenz einen gewissen Druck aufbauen?
Ja, der wird genau das machen, der wird Druck aufbauen und der Aufpasser der FINMA, der wird auch schauen, dass punkto Geldwäschereikontrollen überall im CS-Konzern der gleiche strenge Wind weht, wie es eben nötig ist, um die Sache in den Griff zu bekommen.
Danke für die Einschätzung, Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion. Hier im Rendezvous erfahren Sie gleich, warum der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Ted Cruz seinen Senatorensitz zu verlieren droht und welches Signal das für Donald Trumps Zukunft setzen würde. Die Zukunft gehört IT-Spezialisten und die fehlen in der Schweiz. Eine Firma sucht sie jetzt mit Erfolg. Wenn der See zu wenig Wasser hat, dann besorgen wir uns einfach Wasser, um weiter Touristen auf dem Thunersee fahren zu lassen, sagt die Schifffahrtsbetreiberin und wirft damit hohe Wellen. Die Midterms, die Zwischenwahlen in den USA, sind dieses Jahr besonders spannend. Auch, weil sie Folgen haben werden für die Position von Donald Trump, je nachdem, wie die Verhältnisse im US-Parlament herauskommen. Da die Midterms im November stattfinden, hat jetzt die heiße Phase des Wahlkampfs begonnen. Und alle Augen sind auf einmal auf Texas gerichtet. Dort, im ultrakonservativen Staat, bringt der Demokrat Beto O'Rourke den bekannten republikanischen Senator Ted Cruz in Bedrängnis. Gewinne der Demokrat die Wahl, könnte die Mehrheit im Senat tatsächlich kippen. Was ist los in Texas? USA-Korrespondentin Isabel Jacobi berichtet vor Ort.
Wohin Beto O'Rourke auch reist, empfängt ihn eine jubelnde Menge. So auch am Samstag in Denton, Texas.
We brought a power and a joy to this moment, comprised not of political action committees or special.
Der schlanke, großgewachsene Kongressabgeordnete gibt alles, um Senator zu werden. Er taucht plötzlich überall in Texas auf. Alle 254 Wahlbezirke von Texas hat der 47-Jährige bereits besucht. Im Moment dreht er eine zweite Runde. Seinen Wahlkampf finanziert er ausschließlich mit Kleinspenden. In vielen Beziehungen erinnert O'Rourkes Wahlkampf an denjenigen von Barack Obama. Auch dieser mobilisierte stark die Basis. In San Antonio etwa versammelten sich gestern rund 200 Wählerinnen und Wähler, um Teil der Beto O'Rourke-Kampagne zu werden. Die Stimmung ist erregt, die Gesichter leuchten. Warum sind sie gekommen? Ich will einfach Teil der Action sein, sagt dieser Mann. Beto kommt an, weil er nicht aggressiv rüberkommt und gute Ideen hat. Ted Cruz hingegen mangelt es an Charisma und Ernsthaftigkeit. Ich mag seine Immigrationspolitik nicht und er unterstützt Präsident Trump in fast allem, was er tut. Senator Ted Cruz gilt vielen Anwesenden als politischer Ehrgeizling und Opportunist. Aber noch mehr geht es den Anwesenden um Trump. Dieses Land geht rückwärts und das macht mir Angst. Ich habe Kinder und Großkinder, sagt ein Militärveteran, der sich als Wechselwähler bezeichnet.
This election is so important.
Diese Wahl ist so wichtig, sagt diese Frau. Die letzten Jahre mit der Trump-Regierung waren eine einzige Travestie. Ich kann einfach nicht zu Hause sitzen bleiben. Ich muss etwas tun.
I can't stay home anymore. I can't just vote. I've got to do more.
Doch wie steht es mit den Gewinnchancen von Beto O'Rourke?
Oh yes.
It'll be close. I really think so.
I really think that he has an opportunity to take it.
I pray to God that he gets in office. I really do.
Die einen wissen schon, dass er gewinnt, die anderen beten noch. Texas ist ein tief republikanischer Staat, der in den letzten Jahrzehnten stark nach rechts gerutscht ist. Unter anderem, weil vor allem republikanische Wähler an die Urne gehen. Die Stimmbeteiligung in Texas ist eine der tiefsten in den USA. Die O'Rourke-Kampagne sieht aber genau das als Chance an.
Who here is ready to elect Beto as the next senator from Texas?
Zach Mallets vom Wahlkampfteam heizt der Menge ein und macht gleichzeitig keine Illusionen. Es sei ein steiler Weg bis zu einem Sieg.
We believe that we need to turn out about a million more Democratic voters than we would see in a typical year.
Man müsse 1 Million mehr demokratische Wählende auftreiben als in anderen Jahren. Und deshalb zähle Beto O'Rourke auf eine Heerschar von Freiwilligen, die SMS verschicke, Telefonate mache und von Tür zu Tür gehe, um Neuwähler zu rekrutieren. Das Ziel, bis zum Wahltag am 6. November 3,6 Millionen Haushalte mit 70.000 Freiwilligen zu besuchen. Eine Monsteraufgabe. Senator Ted Cruz jedenfalls nimmt seinen Gegner ernst, seit dessen Umfragewerte gestiegen sind. Er ist bis auf 4 Prozentpunkte angerückt.
My view of the midterms is it is turnout, turnout, turnout.
Es geht rein um die Wahlbeteiligung, sagte Cruz kürzlich in einem Interview auf Showtime. Nun hat der Präsident Trump zu Hilfe gerufen, um die republikanischen Wähler zu mobilisieren.
If we turn our base out, we'll be fine. In Texas, if we turn conservatives out, we'll be fine.
Wenn wir in Texas unsere Wähler an die Urne bewegen können, dann sind wir sicher. Aber man wird bequem, wenn man die Mehrheiten besitzt. Und das macht mir Sorgen. Wer kann in Texas die Basis am meisten aufrütteln? The battle is on. Der Kampf hat begonnen.
Unternehmen wittern schon das große Geschäft. Forscher reiben sich die Hände und Zukunftsforscher brüten über Szenarien, wie die Digitalisierung unsere Gesellschaft verändern wird. Etwas ist jetzt schon klar. All die Computer, Roboter und Algorithmen werden Betreuung brauchen. In der Schweiz scheint aber Nachwuchs zu fehlen. Frage an Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Wie gravierend ist denn der Mangel an IT-Expertinnen und Experten in der Schweiz?
Der ist jetzt schon gravierend und dürfte nach Einschätzung von Berufsverbänden in den nächsten Jahren noch deutlich wachsen, denn viele Fachkräfte wie Informatiker zum Beispiel werden in den nächsten Jahren pensioniert und gleichzeitig wächst ja mit der fortschreitenden Digitalisierung der Bedarf rasant und weil nicht genug Nachwuchs da ist und auch die Zuwanderung in den nächsten Jahren eher rückläufig sein dürfte, geht die Schere logischerweise immer weiter auf.
Ich nehme an, am Interesse der Schüler fehlt es nicht, denn bei einer entsprechenden Lehre findet wohl jede Lehrabgängerin oder jeder Lehrabgänger eine Stelle. Woran liegt es, dass es zu wenig Fachkräfte gibt im IT-Bereich?
Ja, das ist nicht so ganz klar. Eine Erklärung ist sicher, dass die Unternehmen selbst zu wenig ausbilden oder bei den Älteren zu wenig umschulen, weil das natürlich aufwendig und teuer ist. Und eine andere ist, dass viele Schüler offenbar doch gar nicht so recht wissen, welche Berufsmöglichkeiten es überhaupt gibt im Bereich ICT, also bei den Informations- und Kommunikationstechnologien, und dann lieber eine konventionelle Ausbildung wählen, wie KV zum Beispiel. Und bei den Berufsverbänden hört man auch, dass ein Teil der Schüler, selbst wenn sie sich interessieren für so eine Ausbildung, vielleicht nicht die nötigen Fähigkeiten mitbringen, um diese Berufe dann tatsächlich auch gut zu machen, die Ausbildung gut zu machen. Einige private Ausbildungsstätten haben sich daher darauf spezialisiert, eine bessere Brücke zwischen Schule und Ausbildung und Unternehmen zu bauen, wie die BIKT AG in Bern zum Beispiel.
Und genau das Unternehmen haben Sie besucht. Hören wir uns doch zuerst mal zusammen an, wie die arbeiten.
Ein moderner Funktionsbau aus Alu und Glas. BIKT, die Berufsbildner, steht auf dem Klingelschild. Die Tür öffnet sich und gibt den Blick auf eine große Halle frei. Im hinteren Teil sitzen Dutzende von Lernenden. Ein Dozent führt sie gerade in die Risiken der Cyberkriminalität ein.
Zum Zeigen, wie das kann aussehen, wenn das so ein bisschen durch die Masse.
Oberster Lehrmeister und damit Chef im Haus ist Armin Wies, ein drahtiger älterer Herr mit grauem Vollbart und rot-weißem Karohemd. Typ Anpacker. Gleich nach der Begrüßung legt er los.
Wir sind eine private Lernwerkstatt. BIGDA AG ist ein Familienunternehmen und jetzt sind wir dann nächstes Jahr 20-jährig. Und in dieser Familie AG haben wir Informatiker mit Lehrvertrag, Applikationsentwickler und Systemtechniker und Mediamatiker mit Lehrvertrag.
Also alles Berufe, die in den nächsten Jahren nach Einschätzung des Berufsverbandes sehr gefragt sein werden. Zudem gibt es noch ein privates 10. Schuljahr bei BIGT, in dem Schüler auf einen ICT-Beruf vorbereitet werden und nebenbei Schwächen in Deutsch oder Mathe ausbügeln können. Knapp 200 Plätze gibt es insgesamt. Nur, warum gehen die Lernenden nicht direkt in die Betriebe, wenn die Nachfrage doch so groß ist? Armin Wies erklärt.
Das ist genau das, was wir ja probieren wollen. Den Firmen die Last abzunehmen, das erste intensive Lehrjahr selber auszubilden. Oder bei den Mediamatikern machen wir das 2 Jahre, weil das ein breitgefächertes Berufsbild ist.
Die Unternehmen selbst stellten nicht genug ICT-Ausbildungsplätze zur Verfügung, sagt der Lehrmeister.
Wenn ich sehe, in den 300'000 KMUs, die so etwa 87% der Lehrstellen anbieten, dort hat es noch das Potenzial.
Die mühsame Rekrutierung in den Schulen und aufwendige Grundausbildung überlassen aber auch viele größere Unternehmen lieber dem privaten Lehrinstitut, das dafür entsprechend vergütet wird. Für überbetriebliche Kurse gibt es zudem öffentliche Subventionen. Die Schüler zahlen am Anfang der Ausbildung zwar nichts, bekommen allerdings auch keinen Lohn. Den gibt es erst nach der Grundausbildung, wenn sie nach 1 bis 2 Jahren einen Lehrvertrag mit einem der Partnerunternehmen wie der Post, Bundesämtern und KMU wie Kamli abschließen. Ein gutes Drittel kann nach Abschluss der Ausbildung beim Lehrbetrieb bleiben. Aber auch die anderen fänden bis auf wenige Ausnahmen einen Arbeitsplatz, sagt Wies. Die Lernenden selbst sehen sich gut vorbereitet aufs Berufsleben. Nicola Fallaster, Systemtechniker im 4. Lehrjahr.
Die Welt ist sehr offen gegen aus. Also man kann sehr viel machen. Man kann sicher einen Sperm nachholen, den ich jetzt noch nicht gemacht habe. Also die 2. Man kann sich auch selbstständig machen, weil das Angebot sicher sehr gross ist in der Informatik mit den verschiedenen Dienstleistungen. Oder auch einfach Berufserfahrung sammeln. Also da bin ich noch recht offen und schaue, was es schlussendlich wird.
Da der Bedarf nach ICT-Fachkräften in den nächsten Jahren mit der Digitalisierung noch deutlich wachsen dürfte, scheint diese halb private Berufsausbildung ein ziemlich sicheres Geschäftsmodell zu sein für beide Seiten. Allein kann sie den wachsenden Bedarf nach ICT-Kräften aber auch nicht decken.
Maren Peters, nochmal zu Ihnen. Eigentlich logisch, dass ein Unternehmen nicht genügend viele neue, junge IT-Fachkräfte für die ganze Schweiz ausbilden kann. Aber gut, das Problem ist erkannt. Was haben Bund und Kantone schon initiiert?
Ja, es gibt zum Beispiel die noch recht junge Fachkräfteinitiative des Bundes. Die soll mit diversen Maßnahmen helfen, das inländische Fachkräftepotenzial besser auszuschöpfen. Und dann gibt es den Lehrplan 21, der sehr viel mehr Raum bietet, um Schülerinnen und Schülern Kompetenzen in Medien und Informatik zu vermitteln. Also das, was der Arbeitsmarkt dann künftig braucht. Und man darf auch nicht vergessen, Berufsverbände wie Swissmem zum Beispiel haben das Problem natürlich auch erkannt und engagieren sich mehr, rekrutieren also mehr an den Schulen, informieren mehr auf Veranstaltungen und bilden auch die eigenen Mitarbeiter besser aus und besser auf die wachsenden Bedürfnisse des Arbeitsmarktes vor und versuchen sie up to date zu halten. Aber das ist alles noch sehr jung, das muss sich erst entfalten.
Diese wachsenden Bedürfnisse, wie sieht es eigentlich mit konkreten Zahlen aus? Also gibt es Schätzungen, wie viele IT-Fachkräfte es in den, sagen wir, kommenden 5 bis 10 Jahren zusätzlich brauchen wird?
Die gibt es. Nach Einschätzung des ICT-Berufsverbandes werden in den nächsten 8 Jahren in der Branche bis zu 40.000 Fachkräfte fehlen. Und weil der wachsende Bedarf mit neuen Absolventen und Zuwanderung allein bei weitem nicht gedeckt werden kann, da ergibt sich eben diese große wachsende Lücke.
Also wer auf eine solche Ausbildung, vielleicht auch auf eine solche Zweitausbildung setzt, der hat quasi eine Stelle auf sicher. Kann man das so sagen?
Ja, zumindest dann, wenn die Ausbildung praxisnah genug ist und eben schnell genug sich den wachsenden, verändernden Bedürfnissen der Wirtschaft angepasst wird. Denn eben die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und wer nicht schnell genug hinterherkommt und sich diesen Anforderungen stellt, der wird keinen Arbeitsplatz finden.
Danke, Maren Peters. Wirtschaftsinformationen, die wirklich im Alltag nützen, das ist das Rendezvous. Der Thunersee ist einer unserer Postkartenseen mit dem prächtigen Eiger, Mönch und Jungfrau im Blick. Der See lädt ein zum Baden, Wasservögel leben und nisten da, Fischer gehen ihrer Arbeit nach und Kursschiffe tuckern mit Touristen durch das kühle Wasser. Nur im Winter, da ist der Seepegel tief, zu tief fürs große Kursschiff. Darum will die Beeles Schifffahrt in den Wintermonaten von Januar bis April mehr Wasser im Thunersee. Dass eine Schifffahrtsgesellschaft aus rein betrieblichen Gründen den Pegel eines Sees verändern will, ist einzigartig in der Schweiz und stößt auf Widerstand. Matthias Baumer.
Bei der Werft in Thun sitzt Claude Merlach unter einem Sonnenschirm, welcher auf dem Sitzplatz am Wasser Schatten spendet. Der Chef der BLS Schifffahrt umschreibt in wenigen Worten sein Anliegen.
Wir brauchen eigentlich mehr Wasser unter dem Kiel.
Hätte er das, müsste Claude Merlach im Winter nicht mehr nur die kleine MS Schildhorn fahren lassen.
Es geht hier um rund 15 cm. Dann können wir zum Beispiel auch mit unserem großen Schiff, dem Motorschiff Berner Oberland, fahren.
15 cm müsste der minimale Pegel des Thunersees höher sein, damit die große Berner Oberland auch im Winter durch die Kanäle in Thun und Interlaken West und in die Werft fahren könnte. Die anderen Anlegestellen im See sind problemlos anzusteuern. Claude Merlach will also generell mehr Wasser im Winter. Die Schleusen in Thun müssten mehr Wasser beim Abfluss in die Aare zurückhalten. Und die BLS Schifffahrt will keine außerordentlichen Seeabsenkungen mehr. Ungefähr alle 4 Jahre wird zu Jahresbeginn der Thunersee während einigen Wochen abgesenkt, damit Gemeinden, zum Beispiel Ufermauern, reparieren können. Das schränkt die Schifffahrt ebenfalls ein. Daran stört sich Claude Merlach. Zwischen Januar und April gehen rund 60'000 Gäste aufs Schiff. Das sind 10-mal weniger als im Sommer, aber die Nachfrage im Winter steige. Die BLS-Schifffahrt will deshalb 2 entsprechende Gesuche einreichen. Sie befragte bereits die Gemeinden am Ufer des Thunersees und ließ von einem privaten Umweltbüro eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen. In dieser steht unter anderem, ein höherer Seepegel im Winter sei möglicherweise schlecht für die Gelbbauchunke und den Schilf, dafür besser für den Laich der Fische. Trockenflächen würden wegfallen, aber für die Seevögel sei das nicht problematisch. Verena Wagner zweifelt das an.
Man weiß einfach schlicht nicht, wie sich ein anderer Dauerwasserstand im Winter auf verschiedene Gebiete, auch auf das Schilf, auch für die Unkenstandorte, auch für die Vögel auswirken würde.
Verena Wagner von Pro Natura ist die Stimme des Widerstandes gegen die Absichten der BLS Schifffahrt. In ihrem Haus in Hilterfingen, mit Blick auf den Thunersee, wird sie grundsätzlich.
Die ganze Flora und Fauna muss sich eigentlich nach den Nutzerbedürfnissen der Unternehmen richten und das finde ich fragwürdig.
Von Verena Wagners Haus führt die Straße hinunter an das Seeufer durch Thun zu Konrad Hädener. Er ist Gemeinderat der Stadt Thun für das Bauwesen zuständig. Mehr Wasser im Winter, damit größere Schiffe fahren können, das wäre ihm recht. Aber auf die außerordentlichen Seeabsenkungen will er nicht verzichten. Müsste er zum Beispiel Uferverbauungen unter Wasser sanieren?
Das bedingt mehr Aufwand, den wir nicht unbedingt zulasten der Stadt Thun übernehmen möchten. Da würden wir uns auf den Standpunkt stellen, entweder der Kanton oder die BLS Schifffahrt müsste uns das abgelten.
Die Seeabsenkungen könnten dafür alle 6 bis 8 Jahre sein. Die Haltung der Stadt Thun teilen andere Gemeinden am See auch. Den Wasserpegel steuert der Kanton Bern. Der Leiter Seeregulierung Bernhard Wehren sagt,
wenn man zeigen kann, dass der höhere Pegel im Winter keine Folgen hat für die Hochwassersicherheit, dann ist das sicher problemlos realisierbar.
Aber gibt er zu bedenken, es sei offen, wie sich im Winter der Zufluss in den Thunersee verändere, wenn es regne statt schneie und das Hochwasserrisiko steige. Noch nie wurden im Kanton Bern Gesuche für eine neue Regulierung des Thunersees zur Beurteilung eingegeben. Bewilligen oder ablehnen wird Christoph Neuhaus, er ist der zuständige Regierungsrat. Seine Direktion muss den Hochwasserschutz sicherstellen. Der Kanton Bern ist aber auch Mehrheitsaktionär der BLS und profitiert von einer erfolgreichen Schifffahrt. Christoph Neuhaus sagt:
Das heißt nicht, dass wir einfach dann nur auf den Aktionärsnutzen schielen können und auf eine Dividende, sondern wir müssen eben auch schauen, dass man nicht nasse Füße bekommt.
In Thun und auch weiter unten entlang der Aare. Die BLS wird ihre Gesuche einreichen. Der Kanton Bern muss sie prüfen und dann entscheiden.
Matthias Baumer, Rendezvous ist gleich eins. Bleibt Hans-Georg Maaßen im Amt als Präsident des deutschen Verfassungsschutzes oder muss er gehen? Diese Frage bewegt derzeit die Politik in Deutschland. Morgen soll ein Spitzentreffen in Berlin dazu Klarheit schaffen. Der deutsche Verfassungsschutz ist Fokus des heutigen Tagesgesprächs nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Corinna Heinzmann.
Außenminister Niatsoukassis hat bekannt gegeben, dass die Schweiz mehreren russischen Diplomaten die Akkreditierung verweigert hat. Hintergrund sind Medienberichte über einen versuchten Spionageangriff auf das bundeseigene Labor Spiez. Gassis betont aber, es gelte eine diplomatische Krise mit Russland zu verhindern. Der Bundesrat wartet mit seinem Entscheid zur Lockerung der Waffenexporte, wie er mitteilt. Zuerst soll das Parlament über einen Vorstoß in der Sache entscheiden. Dieser fordert, dass nicht mehr der Bundesrat die Kriterien für Waffenexporte festlegen kann, sondern das Parlament. Der Internationale Währungsfonds IWF hat Großbritannien vor einem EU-Austritt ohne Abkommen mit Brüssel gewarnt. Sollte eine Einigung vor dem Austritt Ende März nächsten Jahres nicht gelingen, dürfte die britische Wirtschaft an Fahrt verlieren, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde in London.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.